In der Seefahrt, da gibt es eine Redewendung und die lautet, einen Schuss vor den Bug setzen. Nun, ein Schuss vor den Bug ist ein Warnschuss. Und zwar, man feuert eine Kanone auf das andere Schiff, auf den Bug, das heißt die Spitze des anderen Schiffes. Und damit sagt man, ich habe meine Kanonen geladen, leg dich nicht mit mir an. Ich bin dir haushoch überlegen, es sei denn, du willst untergehen. Nun, ein Schuss vor den Bug kann ein wenig Schaden anrichten, aber in der Regel sollte ein Schuss vor den Bug das Schiff noch nicht versenken. Nun, die drei Kapitel, mit denen wir heute beginnen in unserer Serie durch das erste Buch Mose, Kapitel 6, 7 und 8, man könnte sagen, sie sind ein Schuss vor den Bug für die gesamte Menschheit. In 2. Petrus 2, Vers 6, da zählt Petrus einige Gerichte auf, die unsere Welt getroffen haben. Sehr spannend, viele von denen, die wir uns heute anschauen werden. Und dann sagt er, dass all diese Gerichte, unter anderem auch die Sintflut, allen künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel gegeben sind. In anderen Worten, sie sind ein Schuss vor den Bug, ein Warnschuss. Nun, die Sintflut ist die bestdokumentierteste Naturkatastrophe, die es je gab. Die Spuren der Sintflut sind überall über den ganzen Erdball verstreut und sie durchziehen alle Bereiche. Man könnte tatsächlich sagen, es gibt eine Flut voller Beweise, also von der Flut. Ja, es gibt diese Beweise in der Geologie, Sedimentgesteine, die Bildung von tiefen Canyons, ja, allen voran der Grand Canyon. Dann gibt es Fossilien auf hohen Bergen, die darauf hinweisen, gewaltige Massengräber von Fossilien. Tim Chaffee, ein Autor von Answers in Genesis, der sagte, das Problem ist nicht der Mangel an Beweisen, wenn es um die Sintflut geht, sondern er sagt, das Problem ist, dass viele Wissenschaftler sie nicht sehen, weil sie eine andere Geschichte der Erde akzeptiert haben. Das Problem ist nicht der Mangel an Beweisen. Jesus selbst bestätigt die Tatsache der Sintflut. Die Sintflut war kein Märchen. Nun, was war die Ursache für die Sintflut? Dem werden wir heute auf die Spur gehen. Aber die Ursache war kein Klimawandel. Die Ursache war kein CO2, kein Treibhaus. Die Ursache waren auch nicht fossile Brennstoffe. Sehr wahrscheinlich sind die erst hier entstanden. Die Ursache für diese außergewöhnliche Naturkatastrophe, und im Kern ist es noch nicht mal eine Naturkatastrophe, sondern es ist Gericht, aber die Ursache ist die Bosheit des Menschen. In der gesamten Geschichte der Menschheit war die Sintflut das bisher gewaltigste Gericht Gottes, das es je gab. Und ich denke, wir können uns nicht vorstellen, noch nicht mal erahnen, was hier auf diesem Planeten vor sich ging während dieser Zeit. Ich denke, hätte man die Erde wahrscheinlich von außen betrachtet, ich denke, man könnte sagen, sie ist wirklich getaumelt. Hätte Gott nicht diesen Planeten bewahrt, es wäre nichts davon übrig geblieben. Nun, die spärlichen Hinweise, die wir heute haben, sind nichts im Vergleich zu dem, was während der Sintflut hier geschah. Nun, ein paar Bilder. Hier ein Bild von der Harpea-Höhle im Südwesten von Frankreichs. Und ihr seht, in der Regel ist alles mit Gras überwachsen, aber man sieht hier, dass Sedimentgestein gefaltet ist, aber nicht zerbrochen ist. Nun, heute ist das alles festes Gestein, aber während der Sintflut war das wie ein großer Sandspielplatz. Mit all den Wassermassen, die das ganze Sediment so bewegt haben. Ein anderes Bild von dem Grand Canyon zeigt auch sehr deutlich die ununterbrochen gefaltenen Sedimentschichten, die nicht zerbrochen sind. Ja, was für gewaltige Wassermassen müssen das gewesen sein, damit solche Formationen entstehen? Wir können uns das nicht annähernd feststellen. Und dennoch war die Sintflut nur ein Schuss vor den Bug. Nun, merke dir, jede Katastrophe auch die, die uns heute begegnen, sind eine Warnung vor dem endgültigen Gericht Gottes. Insbesondere die Sintflut. Gott muss Sünde bestrafen. Und genauso unausweichlich die Sintflut war, genauso unausweichlich ist das letzte Gericht vor dem großen weißen Thron. Und dort geht es nicht darum, ob jemand ertrinkt oder nicht, sondern es geht um den ewigen Tod, der Hölle in dem unauslöschlichen Feuer. Dort wird Gott Seele und Leib verderben. Nun, heute beginnen wir mit dem ersten Teil, mit diesen großartigen Kapiteln der Sintflut, die sehr umfangreich sind. Und wir werden uns heute Teil 1 ansehen, den Anlass der Sünde oder die Ursache der Sünde. Nein, für alle, die es noch nicht gefragt haben, ich habe nicht für eine Metapher gebetet. Ja, so viele haben schon gesagt, oh, das ist irgendwie die Metapher. Ja. Es hat ununterbrochen geregnet die letzten Tage, ja, mit ein paar Unterbrechungen. Aber keine Sorge, es war keine Sintflut, weil ich glaube, es hat nicht mal 10 bis 12 Zentimeter pro Quadratmeter geregnet. Ja, das war wahrscheinlich das, was in der Sekunde herabkam in der damaligen Zeit. Nun, heute werden wir sehen, dass die Bosheit des Menschen zum Gericht geführt hat und Gnade der einzige Ausweg war. Nun, es ist eine ganz einfache Gliederung, habt ihr wahrscheinlich im Wochenblatt festgestellt. Ja, es ist Bosheit, Gericht und Gnade. Bosheit, Gericht, Gnade. Ganz einfach zu merken. Ja, in den nächsten Predigten werden wir uns ansehen, wie Gericht und Rettung aussieht. Ja, die Sintflut ist sehr detailliert beschrieben. Und dann werden wir sehen, was sind die Folgen? Wie sieht das Leben nach der Sintflut aus? Also heute beginnen wir und werden dann irgendwann die nächsten Wochen damit fortsetzen. Das erste Buch Mose, es beginnt damit, dass Gott diese Welt für sein Juwel vorbereitet hat. Nun, an Tag 1 beginnt Gott mit dem Rohmaterial und mit jedem Tag bereitet Gott diese Erde als Wohnraum für sein Abbild vor. Jeder weitere Schöpfungstag bringt Ordnung, bringt Struktur und dann bekleidet Gott diese Welt mit einem Grün, mit einem saftigen Grün, wie wir es gesehen haben. Und dann füllt Gott diese Erde mit einer Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Der Mensch ist sein Abbild. Der Mensch soll als Vizeregent über diesen Planeten regieren. Und dann kommt 1. Mose 3. Nun, Gott hatte den Menschen gewarnt, an dem Tag, an dem du von dieser Frucht isst, wirst du gewisslich sterben. Und der Mensch ist gestorben. Auch wenn er nicht sofort tot umgefallen ist, aber dieser Geruch des Todes haftet jedem Menschen an. Und 1. Mose 3 erklärt, warum die Welt heute ist, wie sie ist. Warum haben wir all diese Probleme? Und die restlichen Kapitel nach 1. Mose 3, die zeigen, wie sich all das ausspielt und wie schlussendlich Gott seine Verheißung wahrmacht, einen Retter zu bringen, der der Schlange den Kopf zertreten wird und diesem Fluch schlussendlich irgendwann ein Ende setzen wird. Im letzten Kapitel haben wir gesehen, dass es auf dem Friedhof dieses nichtigen Lebens dennoch Hoffnung gibt. Und nun beginnen wir mit 1. Mose 6. Wir befinden uns ungefähr im Jahr 1536 nach der Schöpfung. Die Sintflut, die es geschieht im Jahr 1656 nach der Schöpfung. Und unser heutiges Kapitel behandelt die 120 Jahre vor der Sintflut. Nun, es ist zwar richtig lange, nun stellt euch vor, es ist fast die Zeit wie von Christus bis zur Reformation, aber es sind doch nur 10 Generationen, denn die Menschen haben weit über 900 Jahre gelebt. Und jeder ist gestorben, haben wir gesehen, außer Henoch. Nun, die Sintflut ist eine Begebenheit von Gericht und Gnade, von Zerstörung, aber auch von Rettung. Lasst uns die ersten 8 Verse lesen. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, Mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Nun, das sind spektakuläre Verse, herausfordernde Verse, und wir werden ein bisschen langsam durch diese Verse durcharbeiten, weil sie viele Unverständnisse mit sich bringen. Aber wir beginnen mit Vers 1. Vers 1 beginnt mit den Worten: Als sich die Menschen zu mehren begannen. Nun, das war genau der Auftrag, den Adam und die gesamte Menschheit bekommen hat. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und genau das haben sie getan. Aber nun kommen Probleme hinzu. Warum? Nun einfach, weil sie und weil wir in einer gefallenen Welt leben und weil das menschliche Herz böse ist. Nun, wir dürfen nicht denken, dass Probleme nur dann auch auftauchen, wenn wir auf dem Holzweg sind. Probleme tauchen auch dann auf, wenn man das Richtige tut, wenn man den Willen Gottes tut. So wie hier. Sie haben das getan, was Gott angeordnet hat. Aber das Problem war einfach die Sündhaftigkeit in dieser Welt, in der gefallenen Welt. Nun, welche Probleme haben zugenommen? Nun schauen wir in Vers 2. Dort heißt es, die Sünde, die hat zugenommen. Aber zunächst beginnt es damit, dass es heißt, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Wir haben hier eine Gegenüberstellung. Wir haben Söhne Gottes und Töchter der Menschen. Nun, wer um alles in der Welt sind die Söhne Gottes oder die Töchter der Menschen? Es gibt in der Regel drei unterschiedliche Erklärungen dafür. Eine Erklärung, die besagt, es handelt sich um Fürstensöhne, und zwar königliche Tyrannen, das sind Nachkommen Lamechs, ja, der siebte von Kain, diese böse Linie. Und es waren Prinzen, Aristokraten und Noble, die heirateten Mädchen von niedrigerem Stand. Nun, ich denke, diese Sichtweise, also es wird sehr offensichtlich, dass sie keinen Sinn ergibt, weil warum sollten einfach nur aus unterschiedlichen Ständen Riesen geboren werden? Ja. Die zweite Sichtweise, die besagt, dass die Seth-Nachkommen, das heißt die Nachkommen von Seth, also die Linie, die wir uns letzten Sonntag angesehen haben, sich vermischt haben mit der Kain-Linie, das heißt alle Nachkommen von Kains. Und das war seit dem 3. Jahrhundert die bevorzugte Sichtweise, besonders unter Chrysostomos, Augustinus, später auch Luther und Calvin und manche andere. Manche Ausleger, die lesen dann hier in den Text hinein, dass Gläubige nicht Ungläubige heiraten sollen. Nun ja, das stimmt. Sowohl das Alte Testament macht deutlich, das ist ein Prinzip an das Volk Israel, als auch im Neuen Testament sehen wir, das ist ein Prinzip an die Gläubigen, dass sie nicht am gleichen Joch mit dem Ungläubigen ziehen. Das heißt, nicht starten in eine Ehe mit einem Ungläubigen. Ja, manchmal stellt sich später raus, er war vielleicht gar nicht gläubig. Aber wir sehen überall, dass man im Herrn heiraten soll. Aber darum geht es hier nicht. Das ist nicht das, was Mose hier vor sich hat. Ja, außerdem waren die Söhne Seths, diese eine Linie, die waren nicht alle gläubig. Ja, die kann man nicht alle Söhne Gottes bezeichnen. Warum sollte Gott sie erst als Söhne Gottes bezeichnen und dann fast alle in der Sintflut dahinraffen? Ja, es macht auch keinen Sinn. Ja, außerdem hatte Adam und Eva, sie hatten noch viel mehr Kinder als Seth und Kain. Ja, was war mit denen? Waren die dann Gottes Söhne oder Kains Töchter? Oder, ja, macht auch nicht so viel Sinn. Ja, es gibt noch ein paar andere Argumente. Ihr merkt, diese Sichtweise ergibt nicht so viel Sinn. Alles spricht dafür, und wir haben auch die biblische Hintergrund dafür, dass diese Söhne Gottes, dass es Engel sind, beziehungsweise gefallene Engel. Der hebräische Begriff hier für Gottes Söhne lautet Beni Elohim, also Ben, ja, Sohn von Elohim, von Gott. Und dieser Ausdruck, der wird im Alten Testament an mehreren Stellen für Engel gebraucht. Ja, ihr kennt sicherlich Hiob 1, Vers 6, da heißt es, die Söhne Gottes traten vor den Herrn, unter ihnen auch Satan. Ja, oder Hiob 38, wo von der Schöpfung berichtet wird, alle Morgensterne, sie jauchzten und die Söhne Gottes jubelten. Ja, ein Hinweis auf die Engel. Oder Daniel Kapitel 3, Vers 25, war erst vor kurzem in der Sonntagsschule dran, als die drei Männer im Feuerofen waren, sagt Nebukadnezar über den vierten, der gleicht einem Sohn der Götter. Ja. Oder Psalm 29, ihr Göttersöhne, ja, gebt dem Herrn alle Ehre. Und nochmal und so weiter. Ja. Das heißt, wir sehen hier, die Göttersöhne ist ein Begriff für Engel bzw. gefallene Engel. Und Mose, er verwendet drei Begriffe, was diese Engel tun. Und er verwendet sie mit voller Absicht, weil er uns an etwas erinnern will. Schaut euch an, die Engel, es heißt, oder die Söhne Gottes, sie sahen, was sahen sie? Dass die Töchter der Menschen schön waren. Nun, wörtlich steht hier im Hebräischen, sie waren gut, tof. Ja, das heißt, es ist ein anderes Wort, wie das später Abraham für seine Frau Sarah benutzt und sagt, du bist von schöner Gestalt. Sondern hier sagt Mose, sie waren gut. Und das kann durchaus, ist korrekt, das als schön zu übersetzen, wird an anderen Stellen auch so übersetzt, aber Mose hat etwas Bestimmtes vor Augen. Nämlich die Engel sahen, dass sie gut waren und das dritte Wort ist, und sie nahmen sich zu Frauen. Kommt uns diese Sequenz irgendwie bekannt vor? Sah gut in den Augen aus und nahm. Aus 1. Mose 3. Und es ist kein Zufall, dass Mose diese Parallele aufzeigen will. Ja, diese Engel, sie sahen, wie Eva, dass es gut war und sie nahmen. Mose will dieses sündhafte Muster aufzeigen. Nun, warum? Weil nur Gott bestimmt und beurteilt, was gut und böse für den Menschen ist. Und nicht der Mensch. Wenn der Mensch es selbst in die Hand nimmt, wenn der Mensch selbst festlegt, was gut und böse ist, dann endet es immer in einer Katastrophe. Sowohl bei Menschen als auch bei gefallenen Engeln. Und es ist irgendwie erstaunlich zu sehen, dass hier böse Engel genauso sündige, böse Begierden haben wie sündige Menschen. Das heißt, was hier in 1. Mose 6 geschieht, ist Folgendes. Da sind gefallene Engel, die nehmen sich menschliche Frauen als Ehefrau und sie zeugen Kinder mit ihnen. Und man denkt, puh, warte mal, wie um alles in der Welt ist das möglich? Können Engel Kinder zeugen? Nun, wir wissen nicht sehr viel über Engel. Wir wissen nur das, was die Schrift sagt. Wir wissen, dass Engel Geschöpfe sind, dass sie Dienstboten Gottes sind. Wir wissen, dass es selbst unter Engel Unterschiede gibt in Rangordnung, Seraphim, Cherubim, Engel, Erzengel. Wir wissen, dass alle Engel heilig und gut waren und ein Teil der Engel, Satan, in die Rebellion gegen Gott gefolgt ist. Und diese Engel würden wir als Gefallene, ja, auch was, also sie sind gefallene Engel. So würden wir sie bezeichnen. Was wir nicht genau wissen, ist, wie ist der Körper von Engeln beschaffen? Was wir wissen ist, Engel haben eine Präsenz. Ja, in irgendeiner Weise haben sie einen Körper, aber dieser Körper ist in unserer Dimension, für unsere Augen, in der Regel nicht sichtbar, aber er kann sichtbar werden. Und was wir sehen in 1. Mose ist, immer wenn Engel sichtbar werden, haben sie einen männlichen Körper. In 1. Mose 18 zum Beispiel, da essen zwei Engel, und im Kontext, der Kontext wechselt immer zwischen hin und her. Einmal heißt es Engel und einmal heißt es Männer. Da essen zwei Engel mit Abraham. Das heißt, sie haben einen echten Körper. Also es ist nicht ein Hologramm, man muss nicht nachher aufwischen, sondern sie haben verdaut, sie haben gegessen wie ein Mensch. Nun, diese zwei Männer, die wandern, gehen tatsächlich nach Sodom. Und dann heißt es, sie legen sich schlafen im Haus von Lot. Lot sagt sogar zu ihnen, wascht eure Füße. Und offensichtlich sahen diese zwei Männer oder diese zwei Engel so gut aus, dass die homosexuellen Männer aus Sodom mit diesen Engeln sexuellen Verkehr haben wollten. Und Gott musste eingreifen und sie mit Blindheit schlagen. Nun, wie verhält sich das? Nun, ja, wir wissen, Matthäus 22, 30 sagt über unsere Auferstehung, wir kennen alle diese Stelle, denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Ja, stimmt, Engel heiraten nicht und werden nicht verheiratet. Aber das heißt nicht zwingend, dass sowohl Engel wie auch Gläubige im Himmel geschlechtslos sind. Ja, wir werden unsere Identität beibehalten, unseren Körper mit allen Organen. Aber Kinder zu zeugen wird nicht notwendig sein im Himmel. Und das Allerwichtigste ist, es war von Gott nie vorgesehen, dass Engel mit menschlichen Frauen sich vermischen und Kinder zeugen. Und offensichtlich handelt es sich um gefallene, um boshafte Engel, weil ihnen ist die Absicht Gottes völlig egal und sie übertreten sie einfach. Völlig gleichgültig, was Gott will. Nun, es gibt im Neuen Testament zwei Stellen, die über diesen Abschnitt sprechen und uns helfen, ihn noch ein bisschen klarer zu verstehen. Der eine Abschnitt, den finden wir in Judas Kapitel 6. Und er erklärt uns ein wenig, was in dieser Zeit mit diesen Dämonen und den Frauen vor sich gegangen ist. Und Judas, er beginnt und sagt, ich will euch erinnern, ja, dass Gott die Engel, und er spricht hier von den Engeln aus 1. Mose 6, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, ja, ihr Zuhause verlassen haben, dass Gott diese für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Und jetzt achtet darauf, was er sagt, und zwar wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Das heißt, was Judas hier sagt, ist, diese gefallenen Engel, von denen wir in 1. Mose 6 gelesen haben, die haben ihre Behausung verlassen. Sie sind anderem Fleisch nachgegangen. Das heißt, sie haben eine Grenze überschritten, die sie nie hätten überschreiten dürfen. Sie durften sich nicht vermischen, das übernatürliche Wesen mit Menschen. Und Gott hasst so etwas, wenn der natürliche Weg pervertiert wird. Und deswegen ist es für Gott ein Greuel, wenn Mensch und Tier miteinander verkehren oder wenn Mann und Mann miteinander verkehren oder wenn Frau und Frau miteinander verkehren oder wenn Engel und Mensch miteinander Verkehr haben. Es ist, Gott hasst so etwas. 2. Petrus 2, Vers 4 bis 6 ist die andere Stelle, die uns ein bisschen mehr Einblick darüber gibt. Und hier sagt Petrus Folgendes. Er sagt, denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, also die Engel, von denen es hier heißt, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf. Das heißt, diese Engel, die sind schon, man könnte sagen, in Untersuchungshaft. Und sie zum Gericht aufbewahren. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel gesetzt hat. Und dann geht Petrus weiter und sagt, so weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber für die Bestrafung zu bewahren. Ja, Petrus, er spricht von derselben Begebenheit. Und das ist auffallend, welche Beispiele er gebraucht. Ebenfalls Noah, ebenfalls Sodom und Gomorra. Ja, diese Engel haben getan, was sie niemals tun durften. Gefallene Engel, übermenschliche Wesen, haben sich mit Menschen eingelassen. Und daraus sind Riesen entstanden. Das sehen wir uns gleich in Vers 4 an, aber dazwischen kommt noch Vers 3. Und sowohl Judas wie auch Petrus, sie sagen, dass diese Dämonen bereits weggesperrt wurden, weil sie so grotesk gesündigt haben. Und es bestätigt Jesus. Ihr erinnert euch vielleicht an die Begebenheit, als Jesus die Dämonen aus dem besessenen Gadarener austreibt. Und die Dämonen, sie bitten Jesus und sagen, schick uns nicht in den Abgrund. Ja? Das ist der Ort, wo diese Dämonen aus 1. Mose 6 schon weggeschlossen sind. U-Haft, sie kommen da nicht mehr raus. Und Jesus gestattet es ihnen und sie fahren in die Schweine und bleiben dort. Nun kommen wir zu Vers 3. Schaut in Vers 3 hinein. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Nun, worauf beziehen sich diese 120 Jahre? Ja, es gibt in der Regel auch hier drei unterschiedliche Sichtweisen. Es kann sich auf die Lebensspanne von Menschen beziehen, das heißt, Menschen leben maximal 120 Jahre. Es kann sich auf die Gnadenfrist der Menschheit bis zur Sintflut beziehen oder es bezieht sich auf die Lebenszeit der Riesen, ja, der Nephilim, wie wir es nachher gleich sehen werden. Und oft wird dieser Vers so verstanden, dass es sich auf die Lebensspanne der Menschen bezieht. Das heißt, Menschen, Gott setzt der Lebensspanne ein Endziel und sagt, der Mensch soll nicht länger wie 120 Jahre leben. Nun, Gott setzt eine Grenze und die werden wir auch sehen, wie sich die auswirkt und entwickelt. Aber ich denke nicht, dass das ist, was Mose hier meint, weil die Lebensspanne würde die nächsten 600 Jahre noch nicht bei 120 Jahren sein, ja, sondern Noah lebt um die 900 Jahre, seine Söhne leben 600 Jahre und so weiter, selbst bis Abraham, der auch noch 175 Jahre lebt. Ja, das heißt, die Lebensspanne ist die nächsten 600 Jahre immer noch über 120. Und außerdem ist dieser Vers mitten im Kontext der Nephilim, dieser Riesen. Und ich denke, das ist, was Mose und auch was Gott hier sagen wird. Ich denke, Gott sagt in Bezug auf die Nephilim oder diese Riesen, sie sollen nicht mehr wie 120 Jahre leben. Und dann sagt er, mein Geist soll nicht in ihnen sein. Nun, ist auch ein bisschen schwer zu verstehen, was meint Gott damit? Mein Geist, meint er den Heiligen Geist? Hatten Menschen bis dahin den Heiligen Geist und danach nicht mehr? Nun, es gibt keinen Hinweis darauf. Meint Gott den Geist des Menschen? Auch schwer zu sagen, weil vorher und nachher haben Menschen gelebt und sind gestorben. Ja, in gleicher Weise. Ich denke, es bezieht sich hier auf die Nephilim, dieses übermenschliche Hybridwesen von Dämonen und Menschen. Und Gott sagt, mein Geist im Sinne von dieses Übernatürliche, diese Gottessöhne, die sollen nicht immer da mit dem Menschen rechten oder ringen. Denn schlussendlich sind die Nephilim oder diese Riesen auch nur Menschen. Ja, diese Riesen, sie waren Helden, sie waren berühmte Männer, aber schlussendlich sind sie keine Engel, sondern Menschen in einem menschlichen Körper. Und Gott setzt ihnen einen Punkt. Und er würde nicht zulassen, dass die menschliche Rasse in dieser Verderbtheit weiter fortfährt, sondern es gibt eine Grenze. Die Lebenszeit beträgt 120 Jahre und dann kommt die Flut. Nun lass uns in Vers 4 hineingehen und sehen, okay, was waren diese Riesen oder wer waren diese Riesen? Vers 4, in jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde Und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden von jeher oder von der Vorzeit her. Berühmte Männer gewesen. Das heißt, die Kinder von diesen gefallenen Engeln und den Menschenfrauen werden Riesen genannt. Das hebräische Wort ist Nephilim. Vielleicht hat der ein oder andere das schon gehört. Und hier werden drei Beschreibungen gebraucht. Ja, es sind Riesen, Nephilim. Griechisch heißt das Gigantes. Ja, da ist unser Wort, kommt es her. Gigantisch. Dann werden sie Helden genannt. Ja, das heißt Gewalthaber, Krieger, Mächtige. So wie Nimrod, ja, der war ein Gewalthaber. Und dann sind es berühmte Männer, das heißt Männer, die Rang und Namen hatten. Ja, das sind Männer, deren Heldentaten von Stärke und Gewalten in berühmten Sagen und Mythen nach der Sintflut von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Bruce Waltke, ein bekannter und guter Theologe, er sagt, diese Helden könnten die historische Grundlage für die Berichte über halbgöttische Helden wie Gilgamesch in der Mythologie bilden. Das heißt, er sagt, diese Helden könnte gut sein, dass sie die Grundlage sind für alle Mythologien, die entstanden ist. Wir haben gesehen, die Bibel, sie hat niemals Mythologie in Geschichte verwandelt. Aber was wir schon bei der Schöpfung festgestellt haben und was wir in den nächsten Predigten auch in Bezug auf die Sintflut sehen werden, ist, dass viele Kulturen Geschichte in Mythos verwandelt haben und in Mythen und Sagen. Und diese ganzen Legenden über Riesen und über diese Helden sind sehr wahrscheinlich, stammen sie von diesen Männern hier ab. Hier ist ein Nebensatz in diesem Vers, in Vers 4, der uns ein bisschen stutzig macht. Weil es heißt, in jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und dann heißt es, und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen. Nun, dieses Wort Riesen oder das hebräische Wort Nephilim kommt nur noch ein einziges Mal vor. Und zwar in 4. Mose 13, Vers 33, dort ist Israel aus Ägypten gerade ausgezogen und sie senden die Kundschafter nach in das Land Kanaan. 40 Tage kundschaften sie das Land aus und dann kommen sie zurück und dann berichten sie und sagen, wir haben Riesen gesehen. Ja, das ist, was sie sagen. Wir sahen dort Riesen, ja, Nephilim, Söhne Enaks, aus dem Riesengeschlecht oder von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Nun, Mose, er schreibt beide Begebenheiten nieder. Er schreibt 1. Mose 6 und hier 4. Mose 13. Und es könnte sein, dass diese nebensächliche Bemerkung aus 1. Mose 6 und auch später noch vielleicht ein Hinweis war, dass selbst nach der Sintflut gelegentlich dass es noch Riesen gab. Weil es ist dasselbe Wort. Auch spannend. Beim Vorbereiten bin ich drüber gestolpert. Es war mir auch nie bewusst, aber dass selbst Goliath an keiner Stelle als Riese benannt wird. Und vielleicht ist euch das neu, aber ihr könnt noch mal die ganze Schrift studieren. Er wird nie als Nephilim bezeichnet, sondern es wird immer nur gesagt, er war 6 Ellen, also knapp 3 Meter hoch. Wir nennen ihn immer den Riesen Goliath, aber er wird nie als Riese bezeichnet. Das heißt, wenn Goliath, der nicht als Riese bezeichnet wird, schon 3 Meter groß war, wie groß waren die Nephilim? Nun, schwer zu sagen. Ihr könnt eurer Fantasie ein bisschen freien Lauf lassen, nur nicht zu viel. Auf jeden Fall wissen wir, dass sie kleiner wie 7,50 Meter waren. Woher kann man das sagen? Nun, es ist auffallend, später in dem Bericht der Sintflut heißt es, dass die Wasser der Sintflut alle Berge bedeckten, und zwar mit 15 Ellen. Und gleich im nächsten Satz wird gesagt, und alles Fleisch ging unter, auch die Riesen. Ja, die Riesen werden jetzt nicht explizit genannt, aber das heißt, okay, sie waren auf jeden Fall kleiner wie 7,50 Meter. Nun, stell dir einen Menschen vor, vielleicht 5 oder 6 Meter groß, ja, vielleicht nicht ganz so groß wie die Decke. Der wiegt so 1 bis 2 Tonnen. Nun, da kann man sich vorstellen, dass sich die Kundschafter wie Heuschrecken vorkommen in Bezug auf so einen gewaltigen Mann. Ja, und das ist, was die Bibel sagt. Wir sind dankbar, dass wir nicht in der Zeit der Riesen damals gelebt haben. Nun, wir haben gesehen, und was Mose hier deutlich macht, ist, dass die Bosheit vor der Sintflut durch die Macht der Finsternis, durch den Einfluss Satans verschlimmert wird. Diese Riesen waren grausam, sie waren Gewalthaber. Was wir feststellen ist, dass die Zeit vor der Wiederkunft Christi oft mit der Zeit vor der Sintflut verglichen wird. Matthäus 24, 37, da sagt Jesus, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und dann sagt Jesus, so wachet nun, da ihr nicht wisst, welches die Stunde ist, wo euer Herr kommt. Wachen bedeutet nicht, dass du jetzt kein Auge zudrückst, auch bei Nacht nicht, sondern wachen bedeutet, du bist bereit, du erwartest den Herrn. Nun, ich denke nicht, dass es Riesen vor der Wiederkunft Christi noch einmal geben wird. Wahrscheinlich wird Gott es verhindern, zumindest steht nicht in der Schrift. Aber was wir aus der Schrift lesen, ist, dass die dämonische Präsenz vor der Wiederkunft Christi verstärkt ist. Und zwar sehr verstärkt ist. In Daniel 10, Offenbarung 18 lesen wir, dass Dämonen Einfluss nehmen auf die Regierungen. Ja, in den Psalmen und im Alten Testament und sogar Paulus im Korintherbrief sagt, dass Dämonen Einfluss haben auf Ehrlehrer. Nun, genauso wie die Bosheit vor der Sintflut durch die Macht der Finsternis verstärkt wurde, genauso wird die Bosheit vor der Wiederkunft Christi auch durch die Macht der Finsternis verstärkt. Und ich denke, dass viel von dem, was heute vor sich geht, nun, wenn wir an die ganze Perversion der Sexualität denken, wenn wir an das ganze Gender-Zeug denken, an die Verdrehung von Mann und Frau, an die Verdrehung von Gut und Böse, an dieses Denken, ich muss einen grünen Baum und 2 Frösche retten, aber ich kann Kinder bis zur Geburt abtreiben. Ich denke, dass vieles davon dämonischen Ursprungs ist. Und das sollte uns nicht erschrecken. Wir haben im Kolosserbrief schon gesehen, dass Satan besiegt ist. Ja, es wurde triumphiert über ihn. Sollte uns nicht erschrecken, wenn wir der Wiederkunft Christi entgegeneilen und sehen, dass die Präsenz schlimmer wird. Paulus selbst sagt in 1. Timotheus 4, er sagt, in späteren Zeiten werden etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden. Ja. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Aber nun kommt Vers 5. Die Bosheit kommt schlussendlich aus dem menschlichen Herzen, nicht nur von den Dämonen. Schaut euch Vers 5 an. Da heißt es, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse. Ja, es stimmt, dass die Boshaftigkeit durch die Macht der Finsternis angefeuert wird. Aber der Mensch ist nicht das Opfer. Der Mensch ist verantwortlich. Und Vers 5 zeigt, woher kommt diese Bosheit? Sie kommt nicht von außen. Sie kommt nicht von den Dämonen. Sie wird durch alle äußeren Faktoren wird sie nur verstärkt. Aber die Ursache ist, sie kommt aus dem Herzen. Vor einigen Jahren kam ich mit einem Psychologen auf den Glauben zu sprechen. Und er arbeitete hier in Berlin mit Kindern von Diplomaten, also sehr hochkarätige Familien. Und irgendwie waren wir ziemlich schnell bei dem Thema, woher kommt das Böse, insbesondere bei Kindern. Er argumentierte, ja, das Umfeld, die Eltern, Fernsehen, alles andere ist schuld. Aber die Kinder sind gut von Grund auf. Und ich wollte ihn überzeugen oder ihm hatte argumentieren, dass das Böse aus dem Herzen kommt. Und ich hatte ein sehr gutes Beispiel, nämlich wenige Tage vorher hatte eins unserer Kinder dem anderen mit dem Hammer aus Zorn eins auf den Kopf gehauen. Und zwar zum Glück ein Plastikhammer. Und ich habe ihm gesagt, wie würdest du das erklären? Also ein Kind schlägt dem anderen einfach aus Zorn auf den Kopf. Und er sagte, ja, das Kind hat es in der Kita gelernt. Nun, ich konnte es entkräften, habe gesagt, nein, es war noch nie in der Kita. Ich konnte ihm auch glaubhaft vermitteln und ihm sagen, also bei uns zu Hause in der Familie ist es nicht die alltägliche Praxis, dass wir dem anderen mit dem Hammer auf den Kopf schlagen. Also das Kind hat es zu Hause noch nie gesehen. Wo kommt es her? Das Kind war gerade mal so groß, um überhaupt einen Plastikhammer in der Hand zu halten. Woher kommt das? Aus dem Herzen. Nun, nach einer Weile revidierte er seine absolute Aussage und musste ein bisschen klein beigeben. Und er sagte, ja, ich muss zugeben, in ungefähr 15% aller Fälle wissen wir nicht, woher Kinder das haben. Also weder von den Eltern, noch vom Umfeld, noch von der Kita. Wir wissen es nicht. Nun, wir wissen es. Es kommt aus dem Herzen. Was ist die Ursache für alles Böse? Wo liegt die Wurzel? Weil die Tat ist nur die Frucht. Aber was ist die Wurzel? Die Wurzel ist das menschliche Herz. Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das heißt, die Wurzel von all dem ist im Herzen. Psalm 14 sagt, sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Nun, was bedeutet das? Das heißt, jegliche Therapie, die irgendwie darauf abzielt, das Umfeld zu verbessern, die Gesellschaft zu verbessern, das Verhalten zu verbessern, die wird nichts erreichen. Warum? Es muss eine Herztransplantation stattfinden. Und genau dort setzt Gott an. Gott verändert die Wurzel. Errettung beginnt nicht mit einer Tat, sondern Errettung beginnt im Herzen, an der Wurzel. Nun, Gott hat mit der Sintflut viele Ziele verfolgt. Wir werden nach und nach einige anschauen. Aber eines davon nennt er genau hier. Und zwar, Gott will aufzeigen, dass das menschliche Herz die Ursache für alles Böse ist. Und zwar dieser Vers, so wie es hier heißt, das Trachten der Gedanken sind seines Herzens böse, kommt zweimal vor. Einmal zu Beginn der Schöpfung und einmal am Ende der Schöpfung, wo Gott sagt, ich weiß, dass das Trachten böse ist und ich werde nie wieder eine Sintflut schicken, die alles auslöscht. Nun, mit der Sintflut hat Gott Folgendes gemacht. Kennt ihr das, wenn eure Kinder so einen Block so besudeln, ja, mit einem Stift? Einfach alles einfach dreckig machen. Und dann mit der Sintflut hat Gott Folgendes gemacht. Er reißt das Blatt ab und beginnt nochmal weiß. Ganz neu, ganz frisch. Und das wollte Gott zeigen. Nun müssten wir sagen, wow, er beginnt nur mit Gläubigen. Nur Gläubige waren in der Arche. Eigentlich sollten von gläubigen Eltern nur gläubige Kinder kommen. Und kurze Zeit später stecken wir fest, dass die Menschen wieder in der Rebellion gegen Gott sind. Das Umfeld war doch jetzt gut. Alle Eltern waren gut. Ja, aber das Herz war böse. Das ist das Problem. Und das hat Gott mit der Sintflut aufgezeigt. Ich fange neu an. Was ist das Problem? Das Herz ist das Problem. Veränderung beginnt am Herzen. Das heißt, du brauchst ein neues Herz. Und zwar ein Herz, das Gott liebt, anstatt sich selbst liebt. Ein Herz, das Gottes Willen tun will, anstatt den eigenen Willen tun. Und diese Herztransplantation, die kann nur Gott vornehmen. Nun, wir sehen, dass diese Bosheit Gericht mit sich bringt. Lasst uns die Verse 6 und 7 lesen. Es heißt dort, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Nun, warum nimmt Gott Sünde so persönlich? Ich meine, die Menschen, die waren doch hier unten auf der Erde. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Sie haben sich gegenseitig verletzt. Was interessiert das Gott? Oh, es interessiert Gott sehr viel. Wir haben im letzten Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben, haben wir gesungen, wir sind geschaffen zu deiner Ehre. Soli Deo Gloria. Und das ist das Problem. Mit jeder einzelnen Sünde richten, die ist gegen Gott gerichtet, weil wir Abbild Gottes sind. Und deswegen reut es den Herrn. Nun, wir finden ähnliche Aussagen, haben wir schon bei Jona gesehen, ja, oder bei Saul. Es reut den Herrn, dass er Saul zum König gemacht hatte. Und dann finden wir Aussagen wie, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Das heißt, wir finden Aussagen, die sagen, hey, den Herrn reut es nicht. Nun, widerspricht sich die Bibel? Wie können wir das verstehen? Nun, wir müssen erst verstehen, wie wir Menschen das Wort bereuen gebrauchen. Nun, wann bereust du eine Entscheidung? Nun, in der Regel, wenn du nicht weißt, wie die Entscheidung ausgehen wird. Ja. Im Nachhinein stellt sich heraus, es war die schlechte Entscheidung. Ja, du hast etwas nicht bedacht oder etwas ist anders gekommen und wir bereuen es. Würden wir die Entscheidung nochmal treffen, würden wir sie das nächste Mal anders treffen. Nun, ist es das, was Gott betrifft, was Gott sagt? Nein, nein, nein. Hätte Gott gewusst, was kommt, hätte er den Menschen trotzdem gemacht? Ja. Ja, weil er ist allwissend. Bevor er den Menschen schuf, wusste er, was auf ihn zukommt. Aber dieser Vers bringt zum Ausdruck, dass Sünde Gott nicht gleichgültig ist. Das heißt, genauso wie du betrübt bist und es dich traurig macht, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, genauso ist Gott betrübt, wenn er Ungerechtigkeit sieht. Ungerechtigkeit und Bosheit lässt Gott nicht kalt und emotionslos. Er leidet mit, es betrübt ihn. Weil der Mensch, der ihn eigentlich repräsentieren sollte, ja, wir sollten seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Güte widerspiegeln und dieser Mensch ist völlig entartet. Nun, dieser Vers bringt zum Ausdruck, dass Gottes Herz nicht auf Zorn, Gericht und Bestrafung ausgerichtet ist, sondern auf Gnade und Barmherzigkeit. Und es schmerzt ihn, wenn er eingreifen muss, weil Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehrt von seinem Weg und dass er lebt. Aber, hör gut zu, dass Gott von Natur aus ein liebender Gott ist, bedeutet nicht, dass er Schuld einfach ignoriert, nie bestraft und nie ahndet. Im Gegenteil, er wäre ungerecht, wenn er das nicht tun würde. Nun, stell dir einen Richter vor, wir sind ein bisschen konfrontiert, ja, vor einigen Tagen war eine Richterwahl in Deutschland, wir sind froh, dass sie nicht stattgefunden hat. Aber stell dir einen Richter vor, dem wird ein Mann vorgeführt, der hat 10 Morde begangen. Er hat die Leichen zerstückelt und sie anschließend vergraben. Nun, alle Beweise liegen auf dem Tisch. Es gibt nicht irgendwie im Zweifel für den Angeklagten. Alles da. Nun, stell dir vor, der Richter, der kommt herein und sagt, morgen habe ich Urlaub. Du hast mich heute an einem echt guten Tag erwischt. Ich freue mich schon auf den Urlaub von morgen mit meiner Familie, in die Sonne, ans Meer und das zu genießen. Und eigentlich hat jeder ja schon mal so ein Kavaliersdelikt begangen und verbrochen. Heute kannst du gehen. Und das wäre ein Skandal. Der Richter, der könnte seinen Urlaub verlängern, weil er braucht gar nicht mehr zurückkommen in sein Amt. Und wenn Gott so etwas tun würde, wäre er ungerecht. Er muss Sünde richten, sogar jede einzelne Sünde von dir und von mir. Nun, hör gut zu. Du bist nicht jemand, der 10 Morde begangen hat. Nein, 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 ganz und gar nicht. Du bist jemand, der 1000 Morde oder mehr begangen hat. Weil die Bibel sagt, dass jedes böse Wort gegen einen Menschen wie ein Mord ist. Das heißt, wir sind nicht einfach nur, ist nicht einfach nur ein Kavaliersdelikt. Wir sind Schwerverbrecher vor Gott. Nun, hat Gott das Recht, uns zu richten und alles auszulöschen? Absolut. Schaut euch Vers 7 an. Er sagt, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe. Das heißt, Gott hat uns gemacht. Wir gehören ihm. Er hat jedes Recht. Gott hat jedes Recht, die Welt zu vernichten. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm, bis zu den Vögeln. Einfach alles. Nun, ist Sünde schlimm? Ist Sünde so schlimm? Oh ja, sie ist noch schlimmer. Denn die Sintflut war nur der Vorgeschmack von Gottes Gericht. Die Sintflut war nur ein Schuss vor den Bug. Die Sintflut war nur ein Warnschuss. Ich kann mehr. Leg dich nicht mit mir an. Nun, es ist schon erstaunlich, dass Menschen in unserer Zeit einen zornigen Gott nicht nachvollziehen können. Dass sie erbost sind über einen zornigen Gott. Dass sie ihn nicht akzeptieren. Wisst ihr, was sehr spannend ist? Nun, Menschen unserer Zeit, sie haben kein Problem, wenn Mutter Natur zornig auf uns Menschen ist und sich mit Naturkatastrophen rächt. Nicht wahr? Aber sie haben ein Problem, wenn Gott, der Vater, der uns erschaffen hat, dem wir gehören, zornig ist, weil jede unserer Sünde ein Frontalangriff auf ihn ist. Denkt, wie schizophren dieses Denken. Gott hat alles recht. Aber gibt es einen Ausweg? Nun kommen wir zu Vers 8. Gericht entkommt man nur durch Gnade. Schaut euch Vers 8 an. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Das ist die erste Erwähnung von dem Wort Gnade in der ganzen Bibel. So unfassbar. Hier ist das erste Mal, dass Gnade vorkommt. Nun merke dir, Gnade bedeutet unverdiente Gunst. Gnade bedeutet, dass ich ebenfalls das Gericht Gottes verdiene. Gnade ist der einzige Ausweg vor dem Gericht Gottes. Nun, Frage, was macht Noah annehmbar vor Gott? Wie empfange ich Gnade? Wie hat Noah Gnade empfangen? Nun, die meisten Menschen, wenn du sie fragen würdest, sie würden dir antworten und würden sagen, du kannst dir Gnade verdienen durch gute Werke. Nun, das klingt erstmal gar nicht so schlecht. Die alten Ägypter dachten das. Nun, die Ägypter, die dachten, wenn jemand stirbt, dann wird sein Herz, also der Muskel, das Herz des Verstorbenen, wird im Totengericht mit einer Feder aufgewogen. Ja, Herz gegen Feder. Nun, würde das Herz leichter sein wie die Feder, dann galt die Seele als rein und er durfte ins Jenseits passieren. War das Herz schwerer, nun, dann wurde er von Amit verschlungen. Das ist so das geläufige Denken von allen Menschen. Ja, die guten Taten werden irgendwie die schlechten Taten aufwiegen. Aber das ist völlig falsch. Schaut nochmal in den Text. Es heißt dort in Vers 8, es heißt nicht, Noah verdiente sich Gnade, sondern es heißt, Noah fand Gnade. Nun, wie finden wir Gnade? Wisst ihr, unser Gott, der lebendige Gott, ist nicht unberechenbar. Er ist nicht so, okay, wenn du einen guten Tag erwischt bei Gott, dann bekommst du Gnade, aber du weißt es nie. Und ist Gott mit dem linken Fuß aufgestanden, oh, dann wirst du gerichtet, dann erwarte nicht, dass du gnädig bist. Nein, nein, nein. Nun, falsche Götter sind unberechenbar. Allah ist unberechenbar, das wissen Muslime. Aber unser Gott, der lebendige Gott, er hat ganz klar gesagt, wem er gnädig ist. Er ist berechenbar. Jakobus 4, Vers 6 sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist berechenbar. Wenn du kapitulierst, wenn du Gnade empfangen willst, dann musst du dich demütigen. Dann musst du vor dem Herrn kapitulieren. Und dann wird er gnädig sein, weil Gott liebt es, gnädig zu sein. Aber er widersteht dem Hochmütigen. In Lukas 18 beschreibt Jesus einen Pharisäer und einen Zöllner, die beide in den Tempel gehen und beten. Und der Pharisäer, er klopft sich auf die Schulter, dass er nicht so böse ist wie alle anderen Menschen. Ja? Er ist der Ansicht, Gott, mit mir kannst du eigentlich im Großen und Ganzen wirklich sehr zufrieden sein. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Ich versuche, das Gesetz peinlichst einzuhalten. Nicht so wie dieser Zöllner da drüben. Und neben ihm ist der Zöllner, der weiß, dass er ein Sünder ist. Er weiß, dass er nur den Zorn Gottes verdient. Und er demütigt sich vor Gott. Und sein Gebet ist so kurz, nicht so lang wie das andere. Er hat nichts vorzuweisen. Er kann Gott nichts geben, nichts bringen. Und er betet einfach nur, Gott, sei mir Sünder gnädig. Er kapituliert. Er demütigt sich. Er weiß, nur Gott kann meinen Mangel an Gerechtigkeit zudecken. Nur Gott kann meine Schuld vergeben. Und Jesus sagt, er ging gerechtfertigt in sein Haus und nicht der Pharisäer. Wir sehen hier in diesen ersten Versen von 1. Mose 6 die allgemeine und die rettende Gnade. Gott gibt der gesamten Menschheit noch 120 Jahre Gnade. Und er schickt Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, um zu warnen. Und jeder Sünder von damals, sogar die Nephilim, die einen weiteren Atemzug getan haben, sie beweisen, sie sind der lebende Beweis, dass Gott ein Rettergott ist. Aber diese allgemeine Gnade, sie gibt nur Zeit und Raum, um Buße zu tun und umzukehren. Rettende Gnade war nur im Leben von Noah. Nun, du und ich, wir brauchen Gnade. Du brauchst die Gnade Gottes. Du kannst nur durch Gnade dem Gericht Gottes entkommen. Wenn du Gnade schon empfangen hast, und ich hoffe, du hast es, jeder, der gläubig ist, hat Gnade empfangen, und brauchen wir trotzdem Gnade noch weiter, jeden Tag. Aber dann sind wir Botschafter der Versöhnung. Und wie Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war, der in dieser gottlosen Gesellschaft verkündigt hat, es gibt Versöhnung, es gibt Errettung. Genauso sind wir Botschafter der Versöhnung. Wo auch immer du dienst, ob du im Kinderdienst bist, ob du mit deinen Nachbarn redest, ob wir beim Familienfest nächsten Sonntag reden, auch wenn du gar nicht redest, sondern wenn du nur unterstützt, nur mithilfst, dann bist du ein Botschafter der Versöhnung, weil wir einer Welt, die verloren geht, sagen müssen, dass sie versöhnt wird. Nun, was ist diese Botschaft? Nun, wisst ihr, es ist so erstaunlich. Es ist dieselbe Botschaft wie zur Zeit Noahs vor 4.500 Jahren. Es ist dieselbe Botschaft wie in 1. Mose 6. Bosheit, Gericht und Gnade. Nämlich die Bosheit kommt aus dem Herzen. Und diese Bosheit zieht das Gericht Gottes mit sich. Und der einzige Ausweg ist die Gnade Gottes. Lasst uns aufstehen und wir beten. Unser großer Gott, ewiger Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diesen Abschnitt in 1. Mose 6, der uns aufzeigt, Herr, dass die Boshaftigkeit aus dem Sündenfall kommt und im Herzen des Menschen verankert ist und von dort herauskommt. Nicht die äußeren Einflüsse, auch nicht die dämonischen Mächte, sondern all das befeuert das nur, Herr, sondern die Boshaftigkeit kommt aus dem Herzen. Und Herr, deswegen haben wir es notwendig, dass du unser Herz veränderst, eine Herztransplantation gibst, das alte steinerne Herz, das rebellisch war, wegnimmst und uns ein Herz gibst, das dich liebt, das dein Wort liebt, das sich deinem Wort unterordnet. Herr, wir danken dir, dass wir sehen können, dass du ein Rettergott bist, ein Gott, der gnädig ist, aber auch ein Gott, der richtet. Ein Gott, der Sünde nicht unter den Teppich fegt, sondern jede einzelne Sünde ahnden wird Und Herr, die einzige Möglichkeit, wie wir diesem Gericht, nicht nur dem physischen Tod, nicht nur dem Getrenntsein von dir, sondern dem ewigen Tod, dem ewigen Gericht entfliehen können, ist deine Gnade. Und die können wir uns nicht verdienen, sondern wir können nur kapitulieren vor dir. Und Herr, ich bitte dich, wenn Menschen da sind, die dich nicht angenommen haben, dass sie vor dir zerbrechen und diese Gnade annehmen. Ich bitte dich, dass wir angespornt sind, Botschafter dieser Gnade zu sein, weil es gibt nichts Großartigeres, wie anderen Menschen zu sagen, dass sie versöhnt werden mit dir. Herr, möge diese tiefe Liebe, die wir empfangen, uns anspornen in unser Leben, in unserem Dienst, dass sowohl unsere Worte wie auch unser Wandel Zeugen sind, dass wir dich lieben und dich kennen. Wir geben dir alle Ehre. Amen.